Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 013 vom 26. August 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um eine sensationelle Entdeckung aus der Korbacher Spalte, um Protest aus Netze und eine ungewisse Zukunft für das Wildunger Schlachthofgelände. Beim Thema im Fokus, da bin ich dir noch einen zweiten Teil schuldig eines Gesprächs. In Folge 004, da hatte ich nämlich mit Dr. Wilhelm Völker Jansen, dem langjährigen und ersten hauptamtlichen Leiter des Korbacher Wolfgang Bonhager Museums, gesprochen. Da ging es um 100 Jahre Museum. Und in dieser Folge 013 geht es jetzt mit dem Gespräch endlich weiter, über die Anfänge in den 90er Jahren und wie es so ist, dann Abschied zu nehmen. Los geht's. Als erstes, wie immer, schauen wir zurück, was ist in der Woche passiert, was war wichtig. Und der erste Blick geht auf den Landkreis Gesamt. Da gibt es nämlich einen Trend zum Quereinstieg, der hat sich in der Region deutlich verstärkt. Laut der Korbacher Agentur für Arbeit suchen Unternehmen angesichts des Fachkräftemangels gezielt nach Quereinsteigern, da diese frische Perspektiven und neue Ideen mitbringen. Eine Stepstone-Umfrage, die zeigt, 48% der Befragten wagten bereits einen Quereinstieg. Besonders im Handwerk sowie im Verkehrs- und Logistikbereich sind Betriebe bereit, Bewerber aus fachfremden Bereichen einzustellen. Die Zahl der entsprechenden Stellenanzeigen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht. Saskia Müller von der Arbeitsagentur, die berichtet, dass der Quereinstieg ein häufiges Thema in der Berufsberatung ist. Ihr Team unterstützt Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten. Die Gründe für einen Berufswechsel sind vielfältig. Viele Arbeitnehmer streben nach mehr Sinnhaftigkeit in ihrem Job oder sind mit den aktuellen Arbeitsbedingungen unzufrieden und sehe keine Verbesserungsmöglichkeiten in ihrem Berufsfeld. Das Konzept vom lebenslangen Verbleib in einem Beruf, das wird eben zunehmend unrealistischer. Wir schauen mal nach Marienhagen. Da ist nach 65 Jahren ohne Heizung das Schwimmbad erneuert und modernisiert worden. Der Förderverein, der hat 60.000 Euro investiert in Photovoltaik und Wärmepumpentechnik und das Wasser kann jetzt auf angenehme 26 Grad Celsius erwärmt werden. Das Projekt führte zu einem enormen Mitgliederzuwachs. 21 Familien traten dem Förderverein bei und frühere Mitglieder, die das ungeheizte Bad altersbedingt gar nicht mehr nutzen konnten, die sind zurückgekehrt. Die Besucherzahlen sind außerdem auch noch gestiegen, trotz der Schlechtwetterphasen, auf rund 3000 Gäste, wobei besonders die Zahl der Urlauber und Schulklassen stark zugenommen hat. Vereinskassiererin Annegret Bauch, die den Förderverein 2001 zur Rettung des Bades gegründet hatte, die dankte den engagierten Mitstreitern für die erfolgreiche Umsetzung. Nach früheren Investitionen von 120.000 Euro für die Beckenerneuerung und 80.000 Euro für neue Umwelttechnik konnte das jüngste Projekt dank 16.500 Euro Spenden und Vereinsmitteln realisiert werden. Für 2026 plant der Verein dann jetzt so neue Aquafit-Kurse und Schwimmunterricht. Das Bad ist noch bis Ende August täglich von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. In Kleinern, da steht die 800-Jahr-Feier an des Ortes und Werner Weidt und Historiker Dr. Hans-Jürgen Römer aus Wexen, die haben am 31. August eine überarbeitete Ortschronik zu präsentieren. Grundlage ist das Original von Pfarrer Ludwig Schluckebier aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Idee einer Neuauflage, die entstand bereits 2002 bei der 777-Jahr-Feier, schlummerte aber dann jahrelang in Weidts Schrank. Und vor 4 Jahren meldete sich Römer, ein Neffe des ehemaligen kleinerschen Pfarrers, nachdem er in der WZ gelesen hatte, die Chronik sei verschollen. Und gemeinsam beschlossen beide, das Werk zu digitalisieren und in lesbare Form zu bringen. Mithilfe eines Studienfreundes, der die Sütterlin-Schrift beherrschte, wurde das Original übersetzt und korrigiert, wobei Schluckebiers Schreibstil aber gewahrt bleiben soll. Die Chronik spannt einen weiten Bogen von den Chatten und Cheruskern über die erste Erwähnung Kleinerns als Krainre 1125 bis zum dörflichen Leben des 19. Jahrhunderts. Das 280-seitige Werk, das kostet 20 Euro und ist im Infobüro des Bürgerhauses erhältlich, dienstags von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Und eine hochwertige leingebundene Ausgabe für 35 Euro, die ist auch noch geplant. In Mengenhausen, da hat das Stadttheater das historische Heimatspiel Marie-Marie, du sollt den Kasper Frien zur Aufführung gebracht. 100 Jahre nach der Uraufführung. Ja, das Theaterstück über das Mengenhäuser Freischießenslied, das hat nichts von seinem Zauber verloren. Die Neufassung von Jutta Bando, Andreas und Erich Müller, die basiert auf dem Original von Dr. Uhlendorf. Das Stück spielt 1695 zur Regierungszeit von Graf Christian Ludwig von Waldeck. Und es erzählt die Geschichte des mittellosen Forstläufers Heinrich Böttcher, der in die Marie verliebt ist. Und diese ist jedoch dem Kasper versprochen. Das Ensemble lädt das Publikum ein, Charaktere zu entdecken, die sowohl 1695 als auch heute in der Fachwerkstatt zu finden sind. Den verschrobenen Bäckermeister, den armen, aber beliebten Forstläufer oder den gerechten Grafen, der sich den Sorgen seiner Untertanen annimmt. Bruder Benedikt wollte mit der Neufassung den ehemaligen dramatischen Verein ehren. Die Aufführungen fanden am Sonntag, 24. August von 15 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag, am 28. August auf der Domplatte rund um die Mengenhäuser Kirche statt. Der Edersee ist ja immer wieder mal Thema. Diesmal ist er Thema wegen der Wasserschutzpolizeistation. Der Posten Waldeck am Edersee, der stellt sein neues Dienstboot Hessen 11 vor. Postenleiter Polizeihauptkommissar Gerd Paulus und sein Stellvertreter Polizeikommissar Nils Geiders, die präsentierten in Anwesenheit von Polizeioberrat Guido Klemann die moderne Ausrüstung des Streifenboots. Die Beamten sind für die Eder und die Diemeltalsperre verantwortlich, sowie den Affolderner See. Bei einem Besuch der CDU-Abgeordneten Claudia Ravensburg und Janne-Wilhelm Pohlmann wurden dann die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten demonstriert. Das Streifenboot verfügt aber über eine hydraulische Bugklappe zur Personenrettung und über eingebaute Sonartechnik für Suchmaßnahmen. Es ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit anderen Rettungsorganisationen wie den DLRG-Stationen am Edersee. Und die Abgeordneten betonen die hohe Bedeutung der Wasserschutzpolizei für die Sicherheit auf den Seen. Mit dem neuen Boot können die Beamten auch bei stürmischem Wetter Schnellhilfe leisten und die Ordnung auf dem Wasser sicherstellen, was auch unter anderem die Bootsverleiher sehr begrüßt haben. In der Stadt Bad Wildungen. Da gibt es den Pool-Billard-Club Altwildungen und er stellte bei seinem Tag der offenen Tür das ambitionierte Projekt 2026 vor. Das soll den räumlichen Ausbau des Vereinsheims vorsehen. Die Veranstaltung fand in und vor dem charmanten umgebauten alten Hühnerstall statt, der seit 1995 das Herzstück des Vereinslebens bildet. Dem Pool-Billard für alle Interessierten begeisterten noch ein Kuchenbuffet, Grillstand, Hüpfburg und Kinderschminken. Mit 120 Mitgliedern, davon über 30 Kinder und Jugendliche, verfügt der Verein über den stärksten Jugendkader des Poolbillard in Deutschland und engagiert sich vielfältig gesellschaftlich, etwa durch das Safe Kids Programm des Landessportbundes. Der Vorsitzende Andreas Klauser, der erläuterte die Ausbaupläne. Die Vereinsheimfläche, die soll von 160 auf 336 Quadratmeter wachsen. Barrierefrei mit Schulungsraum, Safe Kids Zone und digitaler Infrastruktur. Die Zahl der Billardtische, die verdoppelt sich auf 8. Und Investitionen im unteren sechsstelligen Bereich sind dafür nötig. Der Verein kooperiert eng mit lokalen Schulen wie dem Gustav-Stresemann-Gymnasium und der Enser Schule. 2026 kommen die Grundschulen Lehntal und Breitehagen hinzu. Und der PBC, der lädt jeden Donnerstag ab 19 Uhr zum offenen Training ins Vereinsheim. Wenn ihr da wohnt in der Nähe und Interesse habt, geht doch einfach mal hin. Ein Thema, das den ganzen Landkreis betrifft. Der Nordhessische Verkehrsverbund, das ist der NVV, der ist ab sofort bei Google Maps verfügbar. Alle Verbindungen vom Bus und Tram sowie Regiotram und Regionalzug werden nun in der weit verbreiteten Navigations-App angezeigt. Der NVV bezeichnet das als bedeutende Verbesserung für alle Nutzerinnen und Nutzer und setzt damit ein klares Zeichen für moderne digitale Mobilität im ländlichen Raum, so heißt es in einer Pressemitteilung. Zuvor hat es immer wieder Kritik an der fehlenden Präsenz des NVV auf Google Maps gegeben. Sämtliche Daten wurden nun vom NVV an Google Transit übermittelt und dort integriert. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen. Die Regio-Tram wird mit S-Bahn-Piktogrammen dargestellt und Astverbindungen werden gar nicht abgebildet. Für Fahrgäste, die detaillierte Verbindungen suchen, mit Echtzeitdaten, Störungsinformationen und Ticketkauf benötigen, da empfiehlt der NVV weiterhin die eigene App und Fahrplanauskunft unter nvv.de. Neben Google Maps stehen Reisenden nach wie vor die NVV-App und der DB-Navigator zur Verfügung. Die Integration in Google Maps, die stellt eine wichtige Ergänzung des digitalen Angebots dar. Die Korbacher Spalte. Die ist ja so uralt, aber es gibt was Neues zu berichten. Der nationale Geopark Grenzwelten, der kann jetzt mit einer sensationellen Neuentdeckung aufwarten. Da gibt es ein internationales Forschungsteam, das stammt aus Berlin, Washington DC und Buenos Aires. Und das hat erstmals eine neue Fossilgattung und Art aus der berühmten Korbacher Spalte wissenschaftlich beschrieben. Das Teil heißt Manistropheus culicki und ist bisher nur durch einen Halswirbel bekannt, jedoch so gut erhalten ist, dass die Experten darin eine völlig unbekannte Art erkannt haben. Das Fossil wurde bereits in den 90er Jahren entdeckt, aber erst jetzt umfassend untersucht. Mit der Namensgebung ehren die Forscher Dr. Jens Kulig, der die Fossilfundstätte 1964 entdeckt hatte und 1996 verstorben worden ist. Der Name Manistropheus leitet sich vom altnordischen Mani für Mond und dem griechischen Strophäus für Wirbel ab, daher eben Mondwirbeltier. Der Wirbel zeichnet sich durch ein verlängertes rautenförmiges Zentrum und eine charakteristische halbmondförmige Vertiefung aus. Die Untersuchungen legen nahe, dass es sich um einen der frühesten Vertreter von Reptilien handelt. Weltweit sind nur 5 bekannte Fossilarten der permischen Archosomophoben bekannt. Die Kobra Spalte gilt als Schlüsselort zum Verständnis des Lebens auf dem Urkontinent Pangea und verdeutlicht die Bedeutung weiterer Forschung an den bekannten Fundstellen. Wow! Lara Eileen Kunz aus Basdorf, die hat ihre Ausbildung zur Milchtechnologin als Klassenbeste abgeschlossen. Warum berichten wir das? Naja, sie gehört jetzt zu den besten Absolventinnen bundesweit, zu den 4 besten. Die 22-jährige Nachwuchskraft der Upländer Baumolkerei, die setzte sich gegen Mitbewerber aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem südlichen Nordrhein-Westfalen durch. Bundesweit gibt es nämlich nur 4 Berufsschulen für diesen Ausbildungszweig. Ihr Beruf ist vielen unbekannt. Oft wird sie gefragt, ob sie Kühe melkt, aber tatsächlich stellt sie Molkereiprodukte aus Rohmilch her und arbeitet da wohl sowohl an Maschinen als auch eben am Bildschirm. Die Ausbildung absolvierte sie an der staatlichen Fachschule für Milch- und Molkereiwirtschaft in Wangern im Allgäu, 540 Kilometer entfernt von hier. In 3 Jahren reiste sie mehrmals zum Blockunterricht nach Süden und Ausbildungsleiter Andreas Siegert, der betont die Komplexität des Berufs. Alles passiert im Rohr, sagt er, im Erhitzer, in der Anlage. Milchtechnologen müssen die Prozesse verstehen und Daten richtig auswerten. In 4 Wochen, da wird dann Kunz auf der Messe DrinkTech geehrt. Der Upländer Baumolkerei bleibt sie erhalten, während das Unternehmen weiter nach Fachkräften sucht und bereits eine neue Auszubildende eingestellt hat. Und dann schauen wir mal, wie die so abschneidet, wenn sie fertig ist. Ein Blick nach Münden. Die evangelische Kindertagesstätte dort, die ist jetzt vom Naturschutzbund, vom NABU, als erstes Haus des Ortes als schwalbenfreundliches Haus ausgezeichnet worden. Leiterin Christiane Steinmann-Brehmeier und Erzieherin Claudia Helmer, die hatten die Auszeichnung beantragt. 10 Nester, die die Mehlschwalben zum Teil bereits in den vergangenen Jahren gebaut haben, die befinden sich jetzt über dem Eingangsbereich an der Ostseite des ehemaligen Pfarrhauses. Das schöne Fachwerkhaus liegt mitten im Ortskern nahe der Kirche. Und die bereits als Naturpark-Kita zertifizierte Einrichtung erhält somit eine weitere Auszeichnung. Die Jungvögel der ersten Brut sind teilweise bereits ausgeflogen, nutzen aber noch die vorhandenen Nester zum Übernachten. 4 Vogelpaare sind noch bei der Fütterung zu beobachten. Neben Urkunde und Plakette erhält die Kita vom NABU Lichtenfels Infomaterial über Rauch- und Mehlschwaben, einen NABU-Wandkalender sowie den neuen Band der vogelkundlichen Hefte. Die Aktion Schwalbenfreundliches Haus, die wird seit 2017 vom NABU-Bundesverband angeboten. Wer Schwalben an seinem Haus hat, der kann beim Bundesverband oder der örtlichen NABU-Gruppe diese Auszeichnung beantragen. In Bad Wildungen, da gab es eine Machbarkeitsstudie für das Schlachthofgelände. Das hat aber ernüchternde Ergebnisse geliefert. Das Kasseler Büro 7, Projekt Stadt, präsentierte dem Planungsausschuss eine gemischte Nutzung des Areals, die zwar perfekt zum ermittelten Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen passt, die aber wirtschaftlich gar nicht darstellbar ist. Die kalkulierten 33 Millionen Euro Investitionskosten, die rechnen sich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen einfach nicht. Bei vollständigem Verkauf würde ein Investor 3,5 Millionen Euro Verlust machen. Und wer macht das schon? Bei einem Teilverkauf und Teilvermietung über 30 Jahre müsste er auf eine Rendite warten. Hohe Baukosten, 28% Baunebenkosten, Denkmalschutz und Sanierungsaufwand, die erschweren die Entwicklung zusätzlich. Die 80.000 Euro teure Studie, zu 2 Dritteln übrigens vom Kellerwandverein gefördert, die erklärt, warum die Stadt jahrelang erfolglos nach einem Käufer für die 10,5 Hektar suchte. Derzeit entstehen der Stadt jährlich 20.000 Euro Kosten bei 4.000 Euro Einnahmen. Naja, was wohl keinen hohen Zeitdruck erzeugt. Als Lösungsansatz schlagen die Experten jetzt eine Konzeptvergabe vor. Eine europäische Ausschreibung nach bestem Konzept statt nach Höchstgebot, wie es derzeit auch beim Kurhausgelände praktiziert wird. Dies könnte den Markt genau erkunden und möglicherweise Investoren finden, die beispielsweise Baunebenkosten senken können. Spannend, wir bleiben dran. Der Netzer Ortsbeirat, der kritisiert weiterhin das Vorgehen von TenneT beim geplanten Umspannwerk westlich von Netze. Obwohl der Netzbetreiber die große Anlage um 90 Grad gedreht hat, bleibt der Unmut bestehen. Die lange Seite über etwa 700 Meter verläuft nun entlang der Landesstraße 3388, die kürzere Seite von 300 bis 400 Metern parallel zur Bundesstraße. Zitat, einige hundert Meter gewinnen wir dadurch, aber im Gegenzug rücken die neuen Strommasten ja näher ans Dorf. Das erklärte Ortsbeiratsmitglied Lukas Bischoff. Zusätzlich plant jetzt ein Investor noch südlich von Netze Batteriespeicher, was das Neubaugebiet weiter beeinträchtigen würde, nach Ansicht der Netzer. Als beste Alternative sieht der Ortsbeirat den Waldecker Flugplatz mit angrenzenden Flächen. Zitat, das Umspannwerk wäre weder aus Netze noch aus Waldeck zu entdecken. Das argumentiert Ortsbeiratsmitglied Gerhard Rieder. TenneT-Referent Dr. Marco Breuer, der lehnt dies jedoch ab, da der Flugplatz weiter betrieben werden soll. Pächter Siegfried Fendt bestätigte dann noch, dass sein PAD-Vertrag noch 20 Jahre läuft und 30 bis 40 Piloten das Gelände regelmäßig nutzen. Eine Entschädigung käme für ihn nur in unrealistischer Höhe in Frage, da ein Ersatzflugplatz mindestens 10 Jahre Genehmigungsfahren bedeuten würde. Und das will er dann doch nicht auf sich nehmen. Wir schauen mal, wie Netze darauf reagiert. Im ganzen Waldecker Land, da sind die Johanniter unterwegs, die Johanniter Kurhessen, die haben jetzt in den vergangenen 1,5 Jahren 1,2 Millionen Euro in neue moderne Fahrzeuge investiert. Bei der Dienststelle in Korbach, da wurden jetzt die technisch nachhaltigen und umweltfreundlichen Fahrzeuge offiziell vorgestellt. Zitat, die Region ist groß, alle Fahrzeuge werden für die Lebenshilfe, die IWF, HIFATA und städtische und private Auftraggeber eingesetzt. Das hat Christian Hölscher, Fahrdienstleiter Kurhessen, erklärt. Fahrer legen dabei bis zu 280 Kilometer am Tag zurück. Die neuen Fahrzeuge verfügen über eine moderne hydroelektrische Lifte samt Rampen und ein neues Befestigungssystem, das bis zu 4 Rollstühle oder eine Liege für Liegentransporte ermöglicht. Der Hölscher, der betonte dann noch die Bedeutung des Fahrdienstes für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Zitat, wir bemühen uns, dass unsere Fahrer eine feste, zuverlässige Größe im Leben unserer Kunden sind. Zitat Ende. Sorge bereiten ihm jedoch Einsparungen im Gesundheitswesen. Die AOK hat die Kostenübernahme für notwendige Fahrten eingestellt, wodurch Kunden diese nun privat zahlen müssen. Der Johanniter Fahrdienst im Regionalverband Kurhessen, die ist mit 120 Mitarbeitern rund um Kassel, Korbach, Frankenberg und Schwalmstadt unterwegs und bringt Menschen sicher zur Arbeit, zur Arzt oder zur Schule. In Bad Wildungen gibt es noch ein anderes Bauprojekt, das ist die Freizeitanlage Heloponte. Die wird seit Wochen von der Firma Schnittger fachgerecht abgerissen. Spezialbagger mit unterschiedlichen Werkzeugen, darunter die Longfront-Maschine mit einer Reichweite von bis zu 35 Metern, die zerlegen das Gebäude ganz systematisch. Ein eigens errichtetes Stahlskelett im leeren Schwimmerbecken stützt einsturzgefährdete Deckenbalken ab und schützt die bis zu 13 Mitarbeiter beim Abriss. Die verschiedenen Materialien, die werden getrennt und zum Teil recycelt. Besonders wertvoll sind die hölzernen Tropenholzsonnenliegen aus dem Freibad, die später aber wieder aufgestellt werden. Beim Abriss des Freibads kam auch eine Überraschung zutage. Das Heloponte-Bad aus den 70er Jahren war direkt in das alte Becken eines Vorgängerbades aus den 1920er Jahren hineingebaut worden. Und die nur 7 cm starke Betonschale des alten Bades, die gab unter der Last nach. Heute kalkuliert man etwa 1,5 Meter Stärke. Der 100 Jahre alte Anstrich, der enthielt dann auch noch gesundheitsschädliche polychlorierte Biphenyle und wird als Sondermüll entsorgt. Auch beim Heloponte selbst mussten asbesthaltige Dichtungen und Mineralwolle unter Schutzkleidung vorsichtig entfernt werden. Bürgermeister Ralf Gukal berichtet aber, dass bisher keine Beschwerden über die Arbeiten eingegangen sind, immerhin. So, und jetzt blicken wir mal ein wenig in den Norden des Waldecker Landes, nach Bad Arolsen. Nach intensiver Überarbeitung ist da nämlich die Dauerausstellung Ein Denkmal aus Papier der Arolsen Archives wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Im ehemaligen Kaufhaus in der Schlossstraße 10, da erwartet die Besucher ein vielfältiger und interaktiver Blick auf das weltweit größte Archiv zu den Opfern und Überlebenden der NS-Verfolgung. Die Institution wurde 1948 von den Alliierten als internationaler Suchdienst gegründet und ist heute Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes und ein modernes digitales Archiv. Die Ausstellung zeigt, wie die Sammlung entstand, wie in der Nachkriegszeit nach Vermissten gesucht wurde und wie heute historische Dokumente digital erschlossen werden. Mit der Neugestaltung wurde die Ausstellung sowohl inhaltlich erweitert als auch gestalterisch neu konzipiert. Eine Installation mit Originalkartons der zentralen Namenskartei vermittelt anschaulich die analoge Arbeitsweise, während interaktive Stationen den digitalen Wandel zeigen. Besucher können selbst in den digitalen Beständen recherchieren oder an der Crowdsourcing-Initiative Every Name Counts mitwirken. Die erfolgreiche Wanderausstellung Stolen Memory, die seit 2020 über 200 Stationen in 5 Ländern erreichte, ist ebenfalls integriert. Die kostenfreie Ausstellung, die ist mittwochs bis freitags und jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Kostenfreie Führungen finden jeden ersten Dienstag im Monat statt, und zwar um 14 Uhr. In Korbach, da hat die Stadt ihr Freizeitangebot für junge Fußballfans deutlich ausgebaut. Das neue Minispielfeld hinter dem Kino Cine K an der Brieler Landstraße ist seit dieser Woche offiziell in Betrieb. Die 20x13 Meter große Anlage mit modernem Kunstrasenbelag, die kostete rund 135.000 Euro, wobei das Land Hessen 40.000 Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm Sportland Hessen beisteuerte. Mit dem neuen Standort reagiert die Stadt auf den steigenden Bedarf an Kunstrasenplätzen. Neben dem vereinsgebundenen Großspielfeld in der Haussportanlage stand bislang nur das stark genutzte erste Minispielfeld in der Schillerstraße zur Verfügung, das vor allem den südlichen und östlichen Stadtbereich versorgt. Die neue Anlage deckt nun auch den westlichen Teil ab und wird durch einen geplanten Pub-Track ergänzt. Auf einem Grundstück unterhalb des Spielfelds soll im kommenden Jahr ein geschlossener asphaltierter Rundkurs aus Wellen, Steilkurven und Sprüngen für Bikes entstehen. Bürgermeister Kiewik hat die strategische Standortwahl begründet. Zitat: Die Nähe zum Kino und zur geplanten Pumptrack-Anlage sowie die gute Erreichbarkeit aus der Innenstadt, die machen den Bereich zu einem attraktiven Freizeitareal, so Kiewik. Bemerkenswert ist die zügige Umsetzung. Vom vorzeitigen Baubeginn im Dezember 2024 bis zur Fertigstellung vergingen nur 8 Monate. Kinobetreiber Jörg Warab zeigt sich zufrieden und sagt, das hier sorgt für richtig Belebung. In Vega, da stehen staubige Cowboy-Stiefel, ein rustiger Haller Saloon und ein Hauch von Mexiko. Das neue Café Dusty Boots im alten Bahnhof von Vega ist ein ungewöhnliches Projekt mit Western-Flair. Gerd Gutmann, begeisterter Western-Fan, fand in Friederike Blümel die ideale Partnerin für sein Vorhaben. Als sie ursprünglich einen Bauwagen kaufen wollte, zeigte er ihr spontan den Bahnhof mit den Worten: Ich brauche noch jemanden, der hier ein Café eröffnet. Und ihre spontane Antwort: Da mache ich das. Unterstützt von ihrer Mutter Renate Blümel und ihrer besten Freundin Mia Dippel verwandelte das Team den alten Bahnhof in ein gemütliches Western-Café. Den Namen Dusty Boots wählte übrigens Riekes Hund Anouk aus und er ist seitdem dauerhafter Mitarbeiter des Monats. Das Café bietet süße und herzhafte Kleinigkeiten in authentischer Western-Atmosphäre mit alten Ticketschalter, Modelleisenbahn, Playmobil-Cowboy-Figuren und natürlich Cowboy-Stiefeln. Zitat: Für mich muss ein Café nicht steril und monoton sein, sondern gemütlich und rustikal. Das hat Mia Dippel dann gesagt. An den Wochenenden ist es geöffnet, setzt das Team auf regionale Produkte und Selbstgemachtes. Ein angrenzender Saal, der kann sogar für private Feiern gebucht werden. Die Vega nehmen das ungewöhnliche Café gut an. Sogar die Landfrauen kamen bereits mit 25 Mitgliedern zu Besuch. Zitat: Endlich haben wir einen Treffpunkt für unsere Dorfgemeinschaft. So freut sich Caroline Gockel von den Landfrauen in Vega. Wir bleiben in Bad Wildungen. Das Leiden der Stadtbäume, das war nämlich Thema im Planungs- und Umweltausschuss dort. Anders war die Kritik, dass die Kugelakazien vor der Touristinfo in der Brunnenallee nach dem Parkplatzumbau nicht durch neue Bäume ersetzt wurden. Und Bauhofleiter Ralf Blümer rechtfertigte jetzt die Entscheidung mit einem erschreckenden Befund. Die in den 1980er Jahren gepflanzten Bäume konnten nach nur 40 Jahren wie Unkraut aus dem Boden gezogen werden, da ihr Wurzelwerk fast komplett abgestorben war. Das Fällen eines größeren Stadtbaumes kostet 1.000 Euro, das Pflanzen eines neuen mit Pflege weitere 3.000 Euro. Dafür sollte dann ein Baum eigentlich 70 bis 100 Jahre alt werden. Klimaschutzmanager Maximilian Malte-Paul und Blümer, die schilderten die dramatischen Bedingungen für Stadtbäume. Zu kleine, verdichtete Baumscheiben, Asphalt und Pflaster, die weder Luft noch Wasser durchlassen, fehlende Nährstoffe und dann noch aggressiver Hundeurin, der die Wurzeln zersetzt. Dazu kommen dann noch Bauarbeiten, bei denen Bagger Wurzeln kappen. Die Folgen des Klimawandels, die verschärfen dann die Situation noch zusätzlich. Dabei werden die Bäume eigentlich als Schattenspender und natürliche Klimaanlagen in der dicht bebauten Innenstadt immer wichtiger. Zitat: Für jeden Baum, der wegfällt, sollten wir eigentlich 2 neue setzen. Das forderte Matthias Biederbeck von der CDU. Das Thema macht deutlich, dass Gegenstrategien entwickelt werden müssen, denn sonst kostet das eine Menge Lebensqualität und am Ende auch Geld. Der Blick in die Kreisstadt. Die Stadtverordneten haben hier Anfang August in nicht öffentlichen Sitzungen beschlossen, das neue Korbacher Freibad mit Biogas zu beheizen. Lieferant wird Biogas Rube, die am Ortseingang Richtung Norden Meck eine Biogasanlage betreiben. Firmenchef Carsten Rube beliefert bereits das nahegelegene Kreishaus mit Wärme. Gewichtigster Punkt bei der Entscheidung waren die Kosten für Investitionen und laufenden Betrieb. Rube übernimmt die Kosten für die Wärmeleitung vom Kreishaus zum Freibad. Ab der Übergabestation zahlt die Stadt dann eine monatliche Pauschale plus den realen Verbrauch. Der Vertrag, der soll zunächst 10 Jahre laufen, mit der Option auf Verlängerung. Eine nachhaltige grüne Energiequelle war bereits durch die Förderbedingungen des Bundes vorgegeben gewesen. Die Biogasanlage am Hof Rube, die ist seit 2005 in Betrieb und wird mit Bioabfällen wie Speiseresten betrieben. Sie produziert jährlich rund 1,8 Millionen Kubikmeter Biogas und erzeugt damit 4,5 Millionen Kilowattstunden Strom. Die Abwärme wird bisher vom Finanzamt Kreishaus genutzt. Das Freibad bekommt künftig die Wärme, die bisher ungenutzt in die Umgebung abgegeben wurde. Zitat, wir wollten das Freibad gerne versorgen und freuen uns, dass es geklappt hat, berichtet Carsten Rube. Den Strom soll eine Photovoltaikanlage auf dem Technikgebäude liefern im Freibad. Die ersten Abrissarbeiten dort, die haben im Übrigen bereits begonnen. Bodenproben und Schadstoffuntersuchungen ergaben bisher, Zitat, kein grundsätzliches Problem, so Ralf Buchloh von der Stadtverwaltung in Korbach. Am 11. September werden dann die aktualisierten Pläne öffentlich vorgestellt. In Fülde hat ein besonderes Geschenk zu einer emotionalen Begegnung in der ehemaligen Synagoge geführt. Die frühere Battenberger Jüdin Hannelore Dreifuß, die hatte dem Fülder Verein 2010 ihr eigenes Totenkleid und einen Purimteller übereignet. Gegenstände, die nun im kleinen Museum der Synagoge ausgestellt werden. Diese besonderen Exponate waren der Grund für den Besuch von 8 Nachfahren der Hannelore Dreifuß, die aus den USA nach Deutschland gereist waren, um auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandeln. Nach einem Wochenende in Battenberg führte sie ihr Weg auch nach Föhl, begleitet von Battenberger Geschichtsfreunden. Die Gäste, darunter 2 Söhne, eine Schwiegertochter, eine Enkelin mit Ehemann und weitere Enkel, erhielten dann eine Führung durch die Synagoge in englischer Sprache und besonders das weiße Totengewand mit schwarzer Borte, das bewegte die Besucher. Es umfasst Haube, Handschuhe, Schuhe, Kleid, Schürze und ein kleines Säckchen für Erde aus Israel. Anschließend verbrachten Gäste und Gastgeber 2 Stunden im Gespräch. Karl-Heinz Schattler vom Förderkreis betonte beim Abschied, dass solche Begegnungen ein Grund für ihre Arbeit seien. An die NS-Zeit erinnern, um Vergebung bitten und zeigen, dass Deutschland heute ein anderes Land ist. Ja, kann man so sagen. Allerdings, rechte Parolen am Stammtisch, antidemokratische Äußerungen im Bekanntenkreis. Diese Situation, die kennen wahrscheinlich viele Menschen. Wie reagiert man richtig darauf? Dieser Frage widmeten sich vor wenigen Tagen rund 25 Teilnehmer in einem Workshop im Gemeindehaus St. Marien in Korbach. Das Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg, das hatte zu der Veranstaltung Gesprächsstrategien im Umgang mit extremistischen Äußerungen und Haltungen eingeladen. Helena Heider vom Netzwerk berichtete von alarmierenden Rückmeldungen. Stammtischparolen aus dem rechten Spektrum begegnen Menschen nicht nur in Familie und Bekanntenkreis, sondern vermehrt auch jungen Menschen an Schulen. Bildungsreferent Jochen Mangold vom Verein Gewaltfrei Handeln, der führte die Teilnehmer systematisch an das Thema heran. Der erste Schritt war die ehrliche Selbsteinschätzung. Fühle ich mich gerade in der Lage, ein Gespräch zu führen? In praktischen Übungen erprobten die Anwesenden dann verschiedene Gesprächssituationen. Dabei wurde schnell deutlich, ein Patentrezept gibt es nicht. Vielmehr kommt es darauf an, sich vor jedem Gespräch zu fragen, was man erreichen will. Der Workshop zeigt Wege auf, wie extremistische Parolen erkannt und wirkungsvoll dagegen argumentiert werden kann, ohne dabei vor allen Dingen selbst die Fassung zu verlieren. Ja, das war der Blick zurück in die Woche. Was war wichtig? Wir kommen zum Thema im Fokus. Beim Thema im Fokus, wie gesagt, da bin ich hier noch den zweiten Teil eines Gesprächs schuldig mit Dr. Wilhelm Völker Jansen, dem ersten hauptamtlichen Leiter des Korbacher Wolfgang Bonage Museums. Und wir legen jetzt mal los und gehen in das Gespräch direkt rein.
Hand aufs Herz dabei, hätten sich trotzdem gerne mal ein geradlinigeres Museum gewünscht?
Nein. Also ich fand das sehr spannend. Ich habe ja selber auch einen Erkenntnisprozess mitmachen müssen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich angefangen habe, mit dem Innenarchitekten die Gestaltung durchzuführen. Und ich kannte das Museum ja nur auf dem Plan, zweidimensional. Und da kann man zum Beispiel nicht erkennen, dass die Gebäude, die ja für sich stehen, auch die modernen Architekturkabinette, Innenwände und Außenwände haben. Und wenn man so einen Plan vor sich hat, dann fängt man auch an, die Außenwände zu bespielen. Und ich habe damals versucht, mit Penkus viel Austausch zu haben. Und dann wurde mir klar, das sind ja Außenwände. Auch wenn sie im Museum sind, wenn ich unter dem Glasdach stehe, sehe ich Außenwände von Gebäuden. Und an Außenwänden von Gebäuden hängt man keine Bilder auf, sondern nur innen. Also das war für mich eine ganz überraschende Erkenntnis, sag ich mal. Und so habe ich langsam immer versucht, mich mit meiner Konzeption der Architektur irgendwo unterzuordnen und gleichzeitig das auch als Herausforderung zu sehen. Natürlich gab es Einschränkungen durch die vielen Ecken, durch das viele Licht, aber andererseits ergeben sich auch ganz ungewohnte Blickwinkel, Überraschungen. Ich besuche viele Museen, habe damals auch viele Museen besucht, und was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat, man geht durch Räume und dann kommt noch ein Raum und noch ein Raum und noch ein Raum und jeder Raum ist gleich und man geht, sieht die Fluchten und ich weiß, ich habe noch 7 Räume in diesem Flügel und dann wahrscheinlich gehe ich rechts um die Ecke und da sind wieder 7 oder 8 gleichförmige Räume und im Korbacher Museum, da kann ich von Ecke zu Ecke sehen und ich sehe immer was Neues. Ich habe Gewölbekeller, ich habe moderne Kabinette mit Blick in den Himmel, ich habe stinknormale rechteckige Räume, also alleine der Raumeindruck ist schon unheimlich spannend, wenn man durch dieses Museum geht. Und wenn man dann schafft, die Exponate dem zuzuordnen, dann kann das Ganze gewinnbringend sein.
Nun kam ja dann die Eröffnung des Museums für pünktlich zum Hessentag, 97. Sie haben ja gesagt, Sie haben bei Null sozusagen angefangen, zumindest was die reale Konzeption der neuen Räume betraf. Wie sind Sie da vorgegangen und hat sich das alles so bewahrheitet, wie Sie es vorhatten?
Ja, 97 zum Hessentag haben wir ja die Stadtgeschichte fertiggestellt. Das war das Erdgeschoss und die Räume im Obergeschoss und auch im Kellergeschoss, die waren nur provisorisch bespielt. Das konnte man einfach nicht schaffen. Wir haben ja im Frühjahr 97 war das Museum bezugsbereit und im Juni war der Hessentag und dazu musste das Museum fertig sein, wobei es Wolfgang Bonhage sehr wichtig war, das Museum nicht zum Hessentag zu öffnen, sondern vor dem Hessentag. Wir mussten dann auch, weiß nicht, 10, 15, 14 Tage vor dem Hessentag haben wir das Museum eröffnet, weil deutlich werden sollte, das ist ein städtisches Museum. Und das Land Hessen hat damit nichts zu tun. Wir nutzen den Hessentag, aber das Museum war vorher fertig. Ja, wir haben dann eine Kunstausstellung da gehabt. Wir haben eine Ausstellung über die Grube Messel da gehabt, einfach um alle Räumlichkeiten zu bespielen. Viele Besucher, die das jetzt ja auch nicht wussten, waren damals etwas irritiert, weil sie das alte Museum ja kannten. Und in dem neuen Museum waren jetzt, sage ich mal, etwa gleich viel Exponate ausgestellt wie im alten Museum, obwohl das die Fläche sich ja verdreifacht oder vervierfacht hatte, was natürlich zum einen damit zu tun hatte, das Museum war noch nicht fertig, aber manche hatten am Anfang gewisse Probleme damit, diese Fülle an Exponaten, die sie von dem alten Museum gewohnt waren, hier nicht wiederzufinden. Auch nicht diese, ja, wie soll man das sagen, diese Gemütlichkeit, die das alte Museum spiegelte, diese Fülle der Wände vom Boden bis zur Decke, dass es keinen freien Platz im Grunde gab. Viele kannten das Museum von ihrer Kindheit, von ihrer Schulzeit, waren mit Wilhelm Hellwig da durchgegangen und jetzt war es ein neues, anderes Museum und das brauchte auch seine Zeit, sich eben auch an die neue Konzeption zu gewöhnen und vertraut zu machen.
Nun, nach diesem ruppigen Start folgte ja doch aber auch eine Phase, wo das Museum zum einen Preis erhalten hat, zum anderen eben immer besser im Sattel saß, sage ich jetzt mal. Sie haben sich auch Ihren Ruf erarbeitet, Stück für Stück. Wie haben Sie diese, ich sag mal, aufstrebende Phase dann so in Erinnerung?
Ja, also was mir am wichtigsten war, ist, sag ich mal, die Bevölkerung der Stadt mitzunehmen. Gerade weil ich eben diese Widerstände und die Skepsis und Vorbehalte erfahren habe, war es für mich praktisch, oder ich habe es als meine Hauptaufgabe gesehen, ein Museum zu gestalten und dann auch lebendig zu machen, indem die Korbacher als ihr zweites Zuhause, will ich nicht sagen, aber als Spiegelbild ihrer Heimat, ihrer Stadt sehen. Und ich glaube auch, dass das gelungen ist. Also ich weiß noch einen älteren Korbacher, der hat mir damals vor der Öffnung gesagt, ich werde nie einen Schritt über die Schwelle dieses Gebäudes treten. Und der gehörte später zu unseren Hauptbesuchern, was die Ausstellungseröffnungen angeht. Und das war kein Einzelfall. Und das war irgendwie schön zu sehen, dass die Korbacher dieses Museum angenommen haben. Vom Berufsschuldirektor bis hin zu Kindergärten, von Conti-Arbeitern bis zu Lehrern. Also wir haben eigentlich versucht, das Museum für alle Schichten, für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv zu machen. Jetzt gerade der Pörschmann bei der Eröffnung vom 100-jährigen Jubiläumsausstellung hat ja auch nochmal von dem Schwellenangst gesprochen, die ja immer vorhanden war in der Museumsgeschichte und die erst seit den 70er Jahren eigentlich erkannt wurde. Römisch-Germanisches Museum war da in Köln, war da sehr fortschrittlich. Aber die Schwellenangst gab es immer. Also wir hatten damals die Eiszeitausstellung, das war unsere erfolgreichste Ausstellung. Und ein Freund von mir arbeitet bei der Conti und seine Arbeitskollegen wussten, dass er Kontakte zum Museum hat. Und da sagt er mir, mich hat neulich einer angesprochen von meinen Arbeitskollegen, der wollte gerne diese Ausstellung mit seinen Kindern angucken und der hat mich gefragt, ob eigentlich jeder da reingehen dürfte. Also das hat mich erschrocken, nicht? Aber es gibt eben noch diese Angst, kann ich da reingehen, blamiere ich mich da, auch wenn ich da nichts weiß, muss ich vielleicht was wissen, um da reingehen zu können. Und diese Schwellenangst abzubauen, das war mir sehr wichtig. Und da fängt man natürlich am besten bei den Kindern, bei den kleinen Kindergarten, Schulkindern an. Ja, und wir haben ja eben versucht, über diese Reihe von Kinderbilderbuch, Kinderbuchausstellungen, Astrid Lindgren, Janosch, Struwwelpeter, Michael Ende, was wir alles hatten, eben auch über Kinderfamilien ins Museum zu führen und von klein auf daran zu arbeiten, dass eben diese Schwellenangst überwunden wird.
Wenn Sie sagen, die sehr wichtig war Ihnen, dass die Korbacher das als ihr Museum verstanden haben und gleichzeitig es Ihnen sehr leicht gefallen ist, hoffentlich reinzugehen. Was war da so Ihr größter Erfolg? Können Sie sich da erinnern, einen Moment oder eine Ausstellung?
Ja, von den Besucherzahlen her war sicherlich die Eiszeitausstellung ganz überragend. Das waren Wochen, Monate, die eigentlich über unsere Möglichkeiten hinausgingen. Wir hatten zeitweise 3 bis 4 Schulklassen gleichzeitig im Museum. Das hat uns alle ein bisschen überfordert, auch unsere Museumsführer. Ja, das ist mit den Museumsführern, das ist vielleicht auch einer der größten Erfolge, dass wir das geschafft haben in so einer Stadt wie Korbach, wo es ja kein... Ja, es gibt hier keine Hochschule, wo Studenten vielleicht sich was dazu verdienen wollen und im Museum Führungen machen. Als sie herkam, da hat Wilhelm Hellwig Führungen im Museum gemacht. Ja, und dann haben wir damals mit 4 Führern angefangen. Kurt Osterholt, der ja heute noch lebt, gehörte dazu. Stadtführer, die sich bereit erklärt haben, auch mal im Museum Führungen zu machen. Und dann kamen eben diese Ausstellungen, ja, wo viele Schulklassen auch kamen, wo die gesagt haben, na, da sind wir eigentlich zu alt dafür, da müssten auch Jüngere ran. Und dann haben wir es geschafft, so eine Gruppe von 15 Personen etwa aufzubauen. Menschen, die sich getraut haben, Führungen zu machen, die Zeit und Lust hatten, sich ständig neu in Themen einzuarbeiten, die auch im Vorfeld zu Ausstellungen sich getroffen haben, was können wir museumspädagogisch machen, was können wir an Basteln, an kreativen Angeboten entwickeln, ausprobieren, mal mit einer Probeklasse ins Museum zu gehen und dann eben ja diese Führungen auch durchzuführen, Kindergeburtstage zu konzipieren. Ich glaube, das war so einer der größten Erfolge, dass wir diese Museumspädagogik hier aufbauen konnten, auch in so einer Kleinstadt wie Korbach.
Bei all dem Positiven gab es natürlich auch viele Hürden. Lassen wir jetzt mal die Anfänge außen vor. Mhm. Aber auch im Betrieb ergibt sich ja dann vieles, wo man denkt, oh, das ist aber jetzt doch anders, als ich es eingeschätzt habe. Gab es eine Hürde, wo Sie gedacht hätten, oh, das schaffen wir jetzt nicht?
Muss ich überlegen. Es gab Phasen, in denen wir waren eigentlich finanziell immer ausreichend ausgestattet, aber es gab Phasen, wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, das Museum muss vielleicht nicht ums Überleben kämpfen, aber die Akzeptanz ist nicht mehr so vorhanden, wie sie am Anfang da gewesen ist. Also Wolfgang Bonhage war ja jemand, der sehr sich für Kultur eingesetzt hat. Ohne seinen Weitblick wäre dieses Museum in der jetzigen Form ja nie entstanden. Und das war ein Rückhalt, den ich auch in den ersten Jahren hatte, der nicht immer so gewesen ist.
Okay, trotzdem steht das Museum noch?
Ja, es ist.
Oder hat es mehr Mitarbeiter inzwischen? Oder ist das so
Das ist gleich geblieben? Das ist gleich geblieben. Also, das Museum hat ja den hauptamtlichen Leiter, einen Hausmeister, zwei Teilzeitreinigungskräfte und Aufsichtskräfte in Teilzeit. Und das ist die gesamte personelle Besetzung.
Und das war's mit dem Gespräch zum Bonhage Museum. In Korbach, wir blicken auf die Woche. Was kommt? Der Blick in den Redaktionskalender, was steht an? Meine Kollegin, die ist heute auf Hofrundfahrt im Landkreis. Sie wird einiges zu berichten haben. Wir sind sehr gespannt auf den Bericht. In Willingen geht es heute Abend in den städtischen Gremium um den Sachstand zur Sanierung des Lagunenbades und des Dachschadens in der Usselner Sporthalle. Am Mittwoch schauen wir bei Gericht vorbei. Im Korbacher Amtsgericht geht es um eine mutmaßliche Messerstecherei, die sich vor 2 Jahren in Korbach zugetragen haben soll. Dann, die Conti hat 1250 Bäume bei Flechtdorf gepflanzt und stellt das Projekt am Freitag vor. Und die Waldig-Frankenberger Azubis, die feiern in Korbach am Abend ihre Abschlüsse. Und am Wochenende, da geht es mächtig rund. In Lauterbach treffen sich Wallecker Kanoniere. Auf Burg Lichtenfels in Davistal gibt es ein Open-Air-Barock-Konzert. In Münden ist Kinderschützenfest. Im Kloster Flechtdorf gibt es ein Jazzkonzert. In Willingen ist Alphornmesse. Und Immichhausen feiert 2 Tage lang Jubiläum 1175 Jahre. Viel Spaß dabei. Und übrigens, genauere Infos zu diesen ganzen Terminen und einen Bericht zum Genannten findest du dann immer in deiner WLZ-Ausgabe frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne die gute Nachricht. Die kommt diesmal aus Freienhagen. Da gibt es nämlich eine bemerkenswerte Geschichte des Zusammenhalts und des Bürgermuts. Der Chor Echt Live und der Verein Landfluchtwende, die feierten mit einem Sommerfest die offizielle Eröffnung des neuen Dorftreffs im Alten Rathaus. Weil es als Idee des Ortsbeirats 2019 begann, wurde dank enormem ehrenamtlichen Engagement Realität. Die Stadt Walleck, die sicherte sich 200.000 Euro Fördergeld aus dem EU-LEADER-Programm. Und die Dorfgemeinschaft steuerte weitere 7.000 Euro aus Preisgeldern des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft bei. Von der Entkernung bis zum Baubeginn 2022 packten die Freienhagener selbst mit an. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mehr als 40 Menschen investierten unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Vom Erstellen des Konzepts über das Pflastern bis zum Nähen von Kissenbezügen. So entstanden Gesamtkosten von nur 400.000 Euro, deutlich weniger als bei vergleichbaren Projekten. Der neue Dorftreff, der soll ein Ort für ein lebendiges, buntes Miteinander werden und verfügt bereits über eine liebevoll gestaltete Dauerstelle mit historischen Fotos. Bürgermeister Nikolaus Havel, der würdigte treffend, es geht um Dorfgemeinschaft, die funktioniert. Zitat Ende. Ein inspirierendes Beispiel, finde ich, wie Bürgerinitiative ganz Großes bewirken kann. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.